Hallo Sonja,
Hallo
liebe Grüße
Claudia.
aus der Schweiz. Wohin? Wo steckst du gerade?
Ja, ich bin momentan in Vietnam. Vielleicht sieht man es hinter mir. Da sieht man, dass es recht tropisch ist. Und auch vielleicht hört man es, dass es sich ein bisschen anders anhört. Also ich bin draußen, ich bin jetzt nicht drinnen in Vietnam. Wir sind in Hoi An. Es ist echt schön da. Und wenn zwischendurch ein Hund bellt oder ein Hahn kräht oder die Karaoke wieder beginnt, die singen so viel Karaoke momentan, dann wisst ihr, warum, dass da ganz viele Geräusche dazu kommen.
Karaoke mitten in unserem Gespräch. Das hatten wir noch nie. Mal gucken, ob es losgeht. Ich bin gespannt. Also du sitzt draußen, ich sitze drinnen mit Schal und Wollpullover. Bei uns ist ziemlich kalt, aber heute scheint mal die Sonne. Also so weit können wir mithalten. Aber ich weiß, du arbeitest trotzdem. Wir können ja, das ist das Schöne an unserem Beruf, wir können von überall arbeiten. Online ist alles möglich. Also ich denke, du hast mir diese Woche auch Geschichten mitgebracht.
Jawohl, das ist richtig. Also ich habe mit Frauen gearbeitet, auch mit Kindern, mit Jugendlichen zusammen habe ich jetzt gearbeitet. Morgen habe ich wieder eine Sitzung. Also klar, es ist nicht gerade so viel wie vor Ort, das weiß ich. Aber ich habe immer wieder Sitzungen und natürlich darum auch ganz interessante Geschichten zu erzählen.
Da bin ich ja gespannt drauf. Aber weißt du was, ich möchte dir als erstes, das brennt mir so auf dem Herzen, ein wirklich schönes Highlight meines Januars erzählen. Du erinnerst dich, ich habe schon ein paar Mal von diesem Mädchen erzählt, ich nenne es jetzt Anna, die mit 7 Jahren zum ersten Mal bei mir in der Praxis war, wegen ihren Wutausbrüchen. Erinnerst du dich?
Ja, ich glaube schon, ja.
Das war ja dann mit 7, nach 2 Sitzungen war alles ganz anders, war alles wieder gut. Und 2 Jahre später kamen die Eltern wirklich, also dann wirklich ganz verzweifelt, weil sie Angst hatten, dass ihre Tochter eine Zwangsstörung hat. Das Kind hat ihre Eltern von A bis Z kontrolliert, auf wirklich sehr, sehr energische Art und Weise. Und also die Eltern waren überzeugt, dass das irgendeine Zwangsstörung sein muss und brachten das Kind zu mir. Das war vorletztes Jahr im Sommer, um mal zu gucken, was da los ist. Und du weißt, ich arbeite sehr gerne mit Zwangsstörungen und habe ein gutes Gespür dafür. Und ich habe mit dem Mädchen gearbeitet und ich war völlig baff, weil da überhaupt nichts von Zwangsstörung da war. Also ich konnte selbst kaum glauben, aber es war für mich ganz offensichtlich, dass das Kind sehr bewusst ihre Wut einsetzt, um die Eltern zu steuern und dahin zu bringen, wo sie sie haben wollte. Da gab es also einige Szenen in meiner Praxis mit dem Mädchen. Wir hatten dann 2 Sitzungen. Ich sagen musste, Mädel, also hier geht es nicht um Angst, es geht nicht darum, dass du Sicherheit brauchst, sondern hier geht es rein um nichts anderes, als dass du deinen Willen durchsetzen möchtest. Und mein Auftrag war, von den Eltern mal zu gucken, ob ich eine Zwangsstörung erkenne. Sie hatten sie aber parallel auch angemeldet zu einer Kinderpsychiaterin für diese Abklärung, was mir sehr recht war, weil du weißt ja, wir stellen keine Diagnosen. Und nach der zweiten Sitzung habe ich dann wirklich auch eben, ich habe dann Anna relativ deutlich gesagt, dass ich hier keine Zwänge entdecke, sondern dass sie sehr wohl an diesem Thema gut arbeiten könnte. Und den Eltern habe ich das genauso gesagt. Und die waren dann noch ein bisschen ungläubig, ließen das abklären bei der Psychiaterin. Und die hat dasselbe bestätigt. Also da lag keine Zwangsstörung vor, sondern eben Kontrolle, Manipulation. Und die Psychiaterin hat den Eltern dann empfohlen, zu mir ins Elterncoaching zu kommen. Und weißt du, das Witzige war, also die Kleine in der letzten Sitzung war richtig, richtig sauer auf mich. Die war unfassbar sauer, weil ich attestiert habe, dass es keine Krankheit ist, was sie hat. Also sie fühlte sich durchschaut und die war richtig sauer. Also die hat bei mir in der Praxis in die Wand reingeboxt und hat mir die Zunge rausgestreckt und so. Und da haben die Eltern gesagt, sie würden gerne ins Coaching kommen, aber Anna dürfe das nicht wissen. Wir machen das heimlich. Ich sagte, okay, machen wir das heimlich. Und ich habe dann die Eltern ein bisschen gecoacht. So circa ein halbes Jahr hatten wir regelmäßige Zoom-Sitzungen miteinander. Und das Blatt hat sich komplett gedreht. Also die Kleine bekam Sicherheit, weil sie plötzlich Eltern hatte. Eltern bekamen wieder Kontrolle über das Familienleben. Es war nachher wirklich alles gut. Also nach circa 9 Monaten war das Thema gegessen. Und dann bekam ich letztes Jahr im Herbst eine Mail von der Mutter und hat gesagt, hey, wir merken einfach, Anna braucht ein bisschen Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, sie müsste ein bisschen empathischer werden, sie müsste ein bisschen im Sozialverhalten gestärkt werden, da hätte sie Coaching-Bedarf und sie hätten das mit Anna besprochen und hätten sie gefragt, hast du eine Idee, wer dir hierbei helfen könnte? Und da hat Anna unerwarteterweise gesagt, ja, dann gehe ich zu Claudia. Ich habe es wirklich kaum glauben können, weil sie so, also die Eltern haben im Nachhinein auch erzählt, ja, die Kleine hätte über mich ausgeschimpft ich sei doof und sie hasse mich und so. Aber ins Coaching wollte sie dann doch wieder zu mir. Und weißt du was, seither coache ich sie so alle 2, 3 Monate, kommt sie vorbei und wir gucken uns ein Thema an. Und das war auch im Januar der Fall, hatten wir die letzte Sitzung und mittlerweile freue ich mich so derart, wenn sie kommt, weil wir sind mittlerweile wie Freundinnen. Also so ein bisschen sehr vertraut, sehr wertschätzend. Sie strahlt mich an, ihr ganzer Zorn ist verflogen. Wir können wunderbar arbeiten. Sie ist ganz ein kluges Kind, wirklich sehr, sehr reflektiert auch schon. Und wir hatten eine ganz tolle Sitzung. Es ging um Frust aushalten. Und da haben wir besprochen, was hilft dir, wenn du so richtig frustriert bist. Und irgendwann kam dann, ja, dann möchte ich gerne mit jemandem reden. Und habe gesagt, das finde ich eine super Idee. Mit wem könntest du denn dann reden? Und ich habe nicht im geringsten weitergedacht als ihre beste Freundin oder Mutter oder Vater oder so. Und dann war sie so ein bisschen, hat sie mich so angeguckt. Die Schultern sind hochgezogen, sagt sie, es ist ein bisschen peinlich und ich, wieso? Du kannst mir alles sagen, sagt sie, am liebsten würde ich da mit dir reden. Weißt du bist so mein geheimes Tagebuch. Puh, Sonja, ich bin weggeschmolzen, ich kann dir sagen, ich bin weggeschmolzen. Dasselbe Kind, was mich 2 Jahre vorher hätte vergiften können, möchte gerne, wenn sie Frust hat, das mit mir besprechen. Und das fand ich so schön, so süß. Und ich habe ihr, und das mache ich selten, angeboten, dass sie mir jederzeit eine WhatsApp schicken darf und dass ich mir, wann immer sie das braucht, ganz bestimmt eine Viertelstunde Zeit nehme, um kurz mit ihr zu sprechen. Und da war sie total glücklich damit. Das war mein Highlight. Das war wirklich einfach schön, wie aus dieser eigentlich anfänglich doch eher belasteten Situation raus, sowas entstehen kann, wie so eine Freundschaft auf totaler Vertrauensbasis. Ist das nicht toll?
Ach, das ist so schön und ich kann das wirklich nachvollziehen, weil es ist oftmals eben bei den schwierigsten Fällen, wo man weiß, alle haben aufgegeben, alle haben gesagt oder nicht gewollt, dass das Kind kommt in eine Sitzung und immer, oh nein, das Kind kommt, dass dieses Kind kommt wieder. Sie will mir die Praxis durcheinander bringen. Es sind genau diese Kinder, die lange missverstanden wurden. Da kann man echt eine Beziehung aufbauen. Ich denke, da macht es wirklich einen großen Unterschied, weil das Kind spürt, dass du oder auch ich, wir haben ein Herz für Kinder. Und dieses Herz für Kinder ist etwas, was eben zu einer Beziehung führen kann. Ich meine, ich habe ein Mädchen, es ist 9 Jahre her, zwischendurch bekomme ich immer noch ein WhatsApp von ihr, wo sagt, ah, ich mache das und so geht es mir nach 9 Jahren. Ich meine, die ist ja über 20 Jahre alt, gell? Und ich habe diverse, wirklich bei diversen Kindern, wo ich ein bisschen länger begleitet habe, wo man gemerkt hat, hier geht es nicht nur um Visualisierungscoaching, sondern einfach ein Gespräch. Und da habe ich muss ehrlich zugeben, da habe ich ein paar Kinder und mittlerweile auch Jugendliche, die einfach zu mir kommen wollen, um zu sprechen. Weil das Vertrauen da ist, weil ich sie kenne, seit sie klein sind. Und ich bin dann die coole Tante, aber auch eine Vertrauensperson, die sie respektieren. Und das ist, Da habe ich recht viele von diesen Kindern, wo ich mich dann eben, wie gesagt, es ist nicht mehr eine Sitzung, es ist wie eine Freundschaft und die kommen wieder und wir besprechen es und wie geht es dir jetzt und wie ist es mit diesen Personen? Du kennst ja die ganze Geschichte und dann kannst du recht gut mitreden und Fragen stellen. Und sie fühlen sich verstanden, wenn sie sich von allen anderen Menschen vielleicht nicht verstanden fühlen. Und das kommt nicht so, eben, wie gesagt, wir haben eher schon Sitzungen, wo wir ein paar Sitzungen haben und dann sehen wir die Kinder nicht mehr. Aber über die Jahre, wenn man das lange macht, kommt es immer wieder zu solche Geschichten, wo wir längerfristig betreuen.
Ja, absolut. Und weißt du, Kinder, die bei uns Hilfe gefunden haben, denen es nachher besser geht, die vergessen dir das nicht.
Nein.
Also auch Jahre später, wenn da mal wieder was ansteht, zack, ah, ich weiß, wo ich hingehe. Also wirklich schön. Also ich habe auch Erwachsene, also junge Erwachsene, die sehe ich so alle paar Jahre mal wieder. Dann kommt plötzlich eine Mail, gerade heute so passiert, eine wunderbare junge Frau, mit der ich schon vor ein paar Jahren gearbeitet habe, hat sich jetzt wieder gemeldet, weil sie ja, eine neue Hürde nehmen muss im Leben und da meine Unterstützung wünscht. Und das ist einfach schön. Dann denkt man, ach, wie schön. Und das war der Zufall war, dass ich gerade diese Woche an diese Klientin gedacht habe. War witzig. Also das ist so, man baut eine Beziehung auf und ja, ich sage nicht, es geht in eine Freundschaft rein, wäre auch falsch in unserem Setting.
Das ist ein
Aber es geht in so ein Vertrauensverhältnis rein, was einer Freundschaft sehr nahe kommt. Also wenn ein Mädchen, ein Kind, das auch harte Zeiten mit mir hatte, und du hast vorhin gesagt, du bist die coole Tante, genieß das, ich bin die alte Tante. Nee, also die hatte harte Zeiten mit mir, weißt du?
Ja.
Und trotzdem hat sie gemerkt, und das ist das Schöne, sie hat gemerkt, hier passiert mir was Gutes. Und das ist das, was langfristig sich dann auswirkt.
Hier werde ich verstanden.
Ja.
Hier kann ich mich selber sein und genau, dann kommen sie immer wieder. Und ich hatte eine Sitzung, das war letzte Woche, und zwar, das war mit einer Frau. Und es war eigentlich so, zuerst vor, ich keine Ahnung, 7 Jahren war ihr Sohn bei mir. Und das war so super. Und es ist immer wieder, ach, Frau Maxima, ich brauche wieder Ihre Hilfe. Ich weiß, Sie sind in den Sabbatical, Sie sind da weg, aber ist das nicht möglich? Ja, klar, wir machen Online-Sitzungen. Und dann habe ich mit die Mutter gearbeitet, ich habe mit der Tante, also das ist eigentlich ihre Schwester, habe ich gearbeitet. Eine Sache möchte ich heute ansprechen und was ich ganz, ganz spannend finde, ist eben, ja, ich habe eine ganz enge Beziehung zu ganz vielen Klienten. Und wir wissen, über die Jahre haben wir ganz viele Menschen geholfen. Aber etwas möchte ich heute nur kurz ansprechen. Und zwar, das geht um Rezessionen. Und Rezessionen ist für mich etwas, das ist, ich frage es nicht gerne, ich mag es nicht, das ist so etwas. Trotzdem ist für mich das richtig anzusprechen, weil wir gute Arbeit leisten. Und es ist aber in einem Feld, wo man merkt, und das hat auch mit der Schweizer Kultur zu tun, dass auch wenn man absoluter Fan ist, wenn es einfach, ach, ich muss wieder zu Frau Mossimann gehen, weil mein Welt auf den Kopf gestellt wurde, ich brauche Frau Mossimann. Und trotzdem, wenn man um eine Rezession fragt, auch wenn sie Jahre immer wieder kommen, sie machen es nicht. Und für mich ist es ganz, ganz spannend, weil wenn ich jemand zum Beispiel, ich habe ein paar Kanadierinnen von Kanada, schreiben, boom, Rezessionen. Oder zum Beispiel, wenn jemand aus dem, sagen wir, Serbien oder Albanien, boom, die schreiben auch Rezessionen, die sprechen über einen. Aber wirklich bei den Deutschen, aber hauptsächlich bei den Schweizern, die machen es nicht. Und man kann absolute Wunder bewirken. Und ich meine es wirklich, ich habe immer jetzt neue E-Mails. Ich habe gestern ein E-Mail bekommen, wo sie geschrieben hat, vor 8 Jahren haben sie in 3 Sitzungen meine Te Tochter vom Bettnässen geheilt. Keine Rezession. Da war auch vor kurzem ein Junge mit Bettnässen nach einer Sitzung schon 4 Wochen trocken. Keine Rezession. Vor 5 Monaten habe ich da vorgestern E-Mail bekommen wegen Neurodermitis nach 2 Sitzungen. 80% besser mit anderen Dingen, die sie gemacht hat. Und hier ist es, ich bin nicht, es geht nicht um Wut, sondern hier geht es einfach für mich das ein bisschen loszuwerden, dass es okay ist. Obwohl, dass ich denke, es wäre schön, wenn das so ist, weil ich weiß, dass ich dir geholfen habe. Aber was sind, ich möchte da von dir wissen. Was denkst du? Was ist da los? Warum ist es so schwierig, dass diese Menschen, obwohl sie immer wieder zu uns kommen, keine Rezessionen schreiben?
Ja. Also, ich meine, eine schlüssige Antwort kann ich dir darauf nicht geben, aber du hast die Schweizer angesprochen. Weißt du, der Schweizer hat den Ruf, in der Schweiz spricht man nicht über Geld. Das ist der eine Grundsatz. Und in der Schweiz spricht man auch nicht darüber, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt. Ich glaube tatsächlich, dass wir in dieser Branche, wo wir mit der psychischen Gesundheit arbeiten, dass wir für unsere Klienten nicht ein Business sind, was gefördert werden muss. Weißt du, was ich meine? Dass Leute sagen, oh, wenn ich jetzt dir eine Rezension schreibe, dann sieht ja jeder, dass ich schon da war und dass ich Hilfe notwendig hatte und dass die dann denken, die mit mir stimmt was nicht. Das ist leider Gottes der erste Gedanke, wenn man sagt, ich war in einem Mentalcoaching oder in einer anderen Fach, in einer Psychotherapie. Ich glaube, daran liegt es. Ich erhalte Rezensionen, wenn ich danach frage, aber tatsächlich, da bin ich auch Schweizerin, ich frage nicht danach.
Ja, ich habe nie gefragt.
Ja, nee.
Für mich war es, ich habe nie gefragt und das war
Doch,
es.
ja.
Erst vielleicht seit einem Jahr so, könntest du, ist das
Ja,
möglich? Und
eben,
trotzdem nicht. Aber ich habe
ja.
nie gefragt, weil für mich ist es irgendwie selbstverständlich. Vielleicht, ich meine, ich bin auch Neuseeländerin. Ich meine, ja, ich bin Schweizerin, aber ich bin schon ein bisschen anders, gell? Ich
Ah.
bin eher die Neuseeländerin, die Engländerin Art, weißt du, so diesen Art, dass dann man spricht darüber, man spricht mit den Freundinnen, man erzählt alles, man ist offen. Und da
Ja.
ist es einfach, man merkt einfach, das ist eine andere Art von
Ja.
Mentalität.
Aber du hast gerade was angesprochen, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich stelle aber schon fest, dass ich habe kaum Anmeldungen von Leuten, die ich frage immer nach, woher, also wie kommst du auf mich, die da reinschreiben, Google oder weiß nicht was. Die kommen über weitere Empfehlungen. Ah, da, die Kollegin da hat erzählt und so. Und das ist für mich auch eine Rezension. Sie ist natürlich nicht im Internet ersichtlich, aber sie ist ja in meinem Buchungskalender ersichtlich. Also es wird schon gesprochen und die Freundinnen wird gesprochen, so, ja, das war super, da haben zwei Sitzungen gereicht und das Kind schreibt wieder oder was auch immer. Aber eben nicht öffentlich im Internet. Und ich glaube halt tatsächlich einerseits, wir sind zu bescheiden oder beziehungsweise scheuen uns ein bisschen zu sagen, den Klienten die Hand zu schütteln und zu sagen, hey, wenn du zufrieden warst, freue ich mich über eine gute Rezension auf Google. Natürlich freuen wir uns und natürlich hilft es auch uns und es hilft auch potenziellen Klienten, wenn sie sich ein Bild machen können, ob da wirklich was Gutes geleistet wird. Aber es ist halt tatsächlich, glaube ich, in dieser Branche nicht so wahnsinnig üblich.
Und ich denke, das haben wir etwas Wichtiges angesprochen, nicht nur für uns, sondern ganz, ganz viele Therapeuten in der Schweiz, die Gedanken machen, was mache ich falsch? Warum kommt da niemand? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen, weil andere, ganz viele Coaches wissen, die schauen in unseren Podcast oder die hören ja zu, dass es halt nun mal so ist. Und man kann jeden Tag arbeiten, man kann super Arbeit leisten und trotzdem ist es, sie sind ein bisschen es kneiflig. Kann man das
Ja,
so sagen?
absolut, absolut.
Dass man
Weißt
sich deswegen keine Gedanken machen muss,
du,
dass
genau.
wir trotzdem eine gute Arbeit leisten und auch an diesen Coaches und Therapeuten da draußen, dass man den Kopf nicht zerbricht, wenn man nicht irgendwie 102 davon hat, Rezessionen.
Absolut. Und schlussendlich muss man sehen, gerade wir als Mind-TV-Visualisierungscoaches, wir arbeiten nicht krankenkassenabhängig. Also die Krankenkasse bezahlt die Sitzungen bei uns nicht. Das heißt, die Schwelle für mögliche oder potenzielle Klienten ist sowieso ein bisschen höher. und man nicht so weiß, wow, kostet aber was, lohnt sich das dann auch? Und da helfen uns Rezensionen. Es ist ja nicht so, dass wir dann in der Praxis sitzen, cool, die Praxis ist voll, jetzt arbeite ich nur halb so gut. Wir geben bei jedem Klienten alles und ach, sollen wir das sagen? Wir können auch bei jedem Klienten was bewegen, Sonja. Hä? Darf man doch sagen, geblufft? Nee, ist nicht geblufft, aber ein bisschen geprahlt. Aber es ist so, wir bewegen was und es ist schön, wenn man das im Internet liest, natürlich. Aber schlussendlich, ich habe es vorhin gesagt, wir sind da vielleicht auch ein bisschen zu zurückhaltend. Das ist Schweizer. Der Schweizer ist ja auch nicht so der Fan, weißt du? Also Prominente aus aller Welt ziehen in die Schweiz, weil von uns werden sie in Ruhe gelassen, die Privatsphäre wird auch respektiert. Und das passt halt ein bisschen zum Schweizer.
Ja, wir sind halt nicht laut. Also, ich weiß, was du, wir sind nicht laut.
Genau.
Auch Online-Präsenz ist nicht laut.
Ja.
Genau.
Aber wir freuen uns natürlich. Und wenn auch kein Mensch diese Rezension lesen würde, wir sehen es und es tut uns auch gut. So, man darf uns auch mal auf die Schulter klopfen. Und vielleicht müssten wir aufhören, zurückhaltend zu sein und halt unsere Expertise vielleicht auch mal ein bisschen lauter anbieten. So, wir
So,
dürfen auch was dafür tun.
gell, ein bisschen mehr amerikanisch sein. Also
Oh, nee.
hier in Vietnam gibt
Ja.
es ganz, ganz, ganz viel. Also wo wir jetzt sind, in Hoi An gibt es ganz viele Touristen und zum Teil Amerikaner und die sind schon laut. Man
Ja,
hört
also.
es, wenn sie auf dem anderen Tisch sind, man weiß, ach, wir hatten das was gegessen, ja, wir waren neben dran bei amerikanisch. Und er war so laut, wo man gedacht hat, okay, ihn hört man überall. Das
Ja,
ist so, gell?
eben, eben.
Ja, gut, aber weißt du, wo wir laut sind? Wir sind laut in den Sitzungen. Weil
Ja,
in den
oh ja.
Sitzungen sind wir echt laut. Und da, also es kann ja echt laut, also jetzt wirklich physisch laut werden. Aber
Sehr.
ich meine laut, wenn es um herauszufinden, was ist der Grund. Und da werden wir laut, da werden wir wirklich hartnäckig und da nicht wie bei den Rezessionen, weißt du, hartnäckig, bitte gib und nein, sondern da sind wir hartnäckig. Und ich werde über einen Fall sprechen, natürlich, es war eine Online-Sitzung, 11-jährigen Jungen. Und bei ihm war das Thematik, er hat oft das Gefühl, ohne einen bestimmten Grund kommt Wut und Trauer. Und für mich wird regelrecht von diesen Gefühlen überrollt. Er weiß nicht, warum, die Eltern wissen es nicht, warum. Es manchmal nach der Schule, zum Teil vor der Schule, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und das Problem ist auch, dass wenn er eine ganz schlimme Phase hat oder wenn die Phase ziemlich lange andauert, dann wird er fast depressiv und hat dann wirklich dunkle Gedanken. Und deshalb haben sie sich auch bei mir angemeldet, weil es geht ihm nicht so gut. Und während der Sitzung sind zwei Hauptgefühle an der Oberfläche gekommen, eben so richtig hartnäckig, gell, schauen, was ist wirklich? Ist es zuerst Trauer? Ist es Wut? An was liegt es? Und dann haben wirklich das angeschaut. Es waren schon die zwei Hauptgefühle am Anfang, die Wut und die Trauer. Das war richtig. Für mich war aber, was triggert was? Also kommt zuerst die Wut und das triggert die Trauer oder kommt zuerst die Trauer und das triggert die Wut? Und in der Sitzung haben wir es herausgefunden. Und zwar, also es hat ja angefangen mit 5 Jahren und es hat alles mit einem Missverständnis angefangen. Und das Missverständnis war, er war draußen am Spielen. Er kam ins Haus und niemand war da. Das Haus war leer. Und für ihn in diesem Moment, ich bin alleine, die Familie ist nah, ich wurde verlassen. Und was ganz spannend war, und das war ihm gar nicht einmal bekannt, aber er spürte Trauer und ein riesengroßes Gefühl von Panik. Also was eigentlich hier wahrgenommen, er wusste gar nicht, dass hinter dieser Trauer ein Gefühl von Panik verborgen war, dass die Panik und die Trauer wirklich wie ein Gefühl, was vereint ist, aber als er dieses Gefühl wahrgenommen hat, war es auch das Gefühl, was er normalerweise zu Hause gespürt hat, weißt du, mit 11. Also sein wohlbekanntes Gefühl. Also hier haben wir wirklich herausgefunden, dass das Fundament von seinem Anliegen wirklich diese Panik und Trauer gewesen ist. und Panik und Trauer verlassen zu werden. Und deshalb wurde er wütend, weil wenn er auch zur Schule ging, dann hat er echt Mühe, zur Schule zu gehen, weil er Angst hatte, kritisiert zu werden. Und dann war er wütend. Es war immer so ein Gemisch von diesen Gefühlen von Trauer und Wut, Trauer, Wut, kritisieren. Er mag es nicht, wenn Streit da ist. Und da hat sich richtig herauskristallisiert, warum dass er wütend wurde, warum dass er eben Mühe hatte, kritisiert zu werden. Weil wir wissen, wenn ich kritisiert werde, besteht die Möglichkeit, dass ich nicht gut genug bin. Und wenn ich nicht gut genug bin, dann werde ich verlassen. Und ohne dass er und die Eltern es gewusst haben, darunter lag Panik, verlassen zu werden. Und da wären sie gar nicht darauf gekommen, weil die oberflächlichen Gefühle, die waren präsent. Einfach Trauer und Wut, die sind präsent. Aber darunter lag wirklich das Gefühl, ich werde verlassen. Deshalb möchte ich nicht zur Schule. Ich habe Mühe, wenn mich jemand kritisiert. Ich habe Mühe, wenn wir streiten. Vielleicht werde ich von diesen Personen verlassen. Und da sind wir ganz lange in die Situation geblieben, um dieses Missverständnis aufzuklären. Also was ist da wirklich passiert? Weil wir wissen, wenn in diesem Moment Panik, dann kommt ja die Schutzmechanismus, dann ist jetzt das Reptiliengehirn, also die kleine Echse, die wir ja mit der Echse ja arbeiten, ist aktiviert worden. Und dann mussten wir in diesem Moment da so lange bleiben, bis das Missverständnis aufgeklärt wurde. Was ist passiert? Er hat es nochmals erlebt, er kommt da in sein Haus, hat wirklich realisiert, der Vater war mit der Schwester unterwegs, sein Bruder war in der Schule und die Mutter wollte es nicht, aber sie ist eingenickt. Also sie war am Schlafen. Und ich meine, wenn man müde ist, wenn man Mutter ist, dann wird man mal richtig müde und dann ist sie halt eingeschlafen. Aber als das Kind zu Hause kam, war die Welt ist zusammengebrochen. Ich meine, für uns ist es total banal, aber für dieses Kind, dieses fünfjährige Kind, war das ein absolutes Trauma, ein traumatisches Erlebnis. Ich wurde verlassen und von dem alles andere, was danach kommt, war nichts anderes als ein Aufbau. Und deshalb dieses mehrere Trigger, ich werde wütend, wenn ich kritisiert, weil der Fundament, ich habe panische Angst, verlassen zu werden. Und das war eine, und wohl gesagt, das war eine Online-Sitzung. Er hat super mitgemacht, das war eine echt tolle, schöne Sitzung. Und es hat mich echt gefreut, dass wir so schnell an diese Antworten gekommen sind.
Ja, also mega spannend. Und wieder mal, wie oft liegt einer Wut oder einer Trauer eine Angst zugrunde? Angst ist eigentlich in meiner Erfahrung immer so das zutiefst liegendste Gefühl, weil es lebensgefährlich ist schlussendlich. Also nicht die Angst ist lebensgefährlich, aber das Gefühl, das die Angst auslöst oder der Gedanke, der die Angst auslöst. Mega spannend, ja. Mega spannend. Ich habe ganz einen ähnlichen Fall, fällt mir jetzt gerade auf, den ich sowieso erzählen wollte. Ich hatte einen 9-jährigen Jungen in der Praxis und die Mutter hat ins Datenblatt geschrieben, wörtlich, unser Kind ist total verpeilt. Was heißt jetzt das? Der Junge ist verpeilt. Der wurde eigentlich von seinen Lehrern zu mir geschickt. Lehrer haben gesagt, wir kennen da eine, geh mal zu dir. Bei dem ist es tatsächlich so, er ist jetzt in der dritten Klasse, dass er nichts behalten kann. Wenn man dem was sagt, 10 Sekunden später ist das wieder weg. Und auch wenn man mit ihm spricht, hast du das Gefühl, er ist gar nicht anwesend. Er ist aber nicht dumm, also du merkst, er hat eine rasche Auffassungsgabe, mathematisch ist er ganz, ganz gut dabei, macht er auch gerne, findet er cool. Aber in allen anderen Fächern in der Schule, also steht im Datenblatt, guckt er verträumt aus dem Fenster oder starrt immer auf einen Punkt, immer auf denselben Punkt. Und da kann man ihm direkt ins Ohr sprechen, es interessiert ihn dann nicht. Und da soll man doch bitte mal hingucken, was da los ist, da im Köpfchen. Dann kam der Junge, 9 Jahre. Total ein süßer Junge. Das ist eine Familie, die kam vor 3 Jahren aus Finnland in die Schweiz. Also bis zum 6. Lebensjahr lebt er in Finnland, ziemlich abgelegen auch. Und die kamen erst vor 3 Jahren in die Schweiz. Und schon im Vorgespräch, ich habe genau das festgestellt, was im Datenblatt steht. Er hat einfach nur gestarrt. Ich hatte so ein Halstuch, so ein Schal an, nicht denselben, den ich jetzt trage. Und erstmal hat er ständig, auch wenn er mit mir gesprochen hat, hat er immer auf meinen Hals gestarrt. Also irgendwann, weißt du, dann wirst du unsicher, denkst du, stimmt irgendwo was nicht, wenn dich jemand immer so anstarrt. Und dann habe ich schon mal zu ihm gesagt, du hörst mir schon zu. Hörst du, was ich spreche? Und ja, also er kam wie so aus einem Traum raus. Und wenn er nicht auf meinen Hals geguckt hat, auf mein Halstuch, dann hat er irgendwo in eine andere Ecke in mein Regal gestarrt. Also er war wirklich, er war zwar fokussiert auf irgendwas, aber nicht auf das, was da rund um ihn geschieht. Und genau das ist das Problem in der Schule. Also du kannst ihm sagen, lies die Seite 1 und 2 im Buch und jetzt hat er es schon wieder vergessen. Dann ist mir aufgefallen, worauf sein Blick hängen bleibt in der Praxis. Und da habe ich gedacht, da könnte irgendwo der Grund liegen. Ich hatte ein Halstuch an, das war gemustert. Und das hatte so einzelne Abschnitte. In einigen Abschnitten waren Muster, in anderen Abschnitten waren Punkte. Und als er mir so auf den Hals gestarrt hat, habe ich schon gesehen, die Augen bewegen sich ganz leicht, aber immer auf derselben Stelle. Er guckt die Punkte an und danach hat er in mein Regal geguckt und da stehen Bücher. Und hat immer zu diesen Büchern gestarrt. Erstmal habe ich gedacht, ja, er möchte wissen, was ich für Bücher lese in der Praxis. Da habe ich da schon einen Verdacht gehabt und da sind wir in die Sitzung eingestiegen. Und ich wollte als erstes mal gucken, wie sieht sein Informationsbildschirm aus. Also da gehen wir, bildlich gesprochen, gehen wir da in die Stirn und gucken mal, wie sieht diese Datenverarbeitungszentrale aus. Und was ist im Buchstabenzimmer, was ist im Zahlenzimmer zu Hause. Und in seinem Verarbeitungszentrum stand ein großer Schredder. Und da habe ich gesagt, was wird denn hier geschreddert? Unsinn? Also ist das Unsinn, den du hörst oder liest oder den du nicht brauchst, schredderst du das gleich? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Dann sind wir weiter, also haben weitergeguckt. Das Zahlenzimmer war prallvoll mit Zahlen. Alles voll Zahlen. Also da passte nichts mehr rein. Und es war ein monstermäßiges Chaos, so wie er das beschrieben hat. Da habe ich gesagt, meine Güte, da hätte ich keinen Überblick. Du schon? Macht er ja sicher. Ich ordne das, ich zähle das. Und dann war er komplett, hat richtig rote Wangen bekommen, vor lauter Freude über all diese Zahlen. Da habe ich da schon gedacht, irgendwas mit Zahlen muss es sein. Dann sind wir ins Buchstabenzimmer gegangen und dort war leer. Da waren keine Buchstaben, nichts. Da habe ich gesagt, wo verschwinden denn deine Buchstaben? Lass uns mal gucken. Sind wir wieder in die Schaltzentrale nach vorne gegangen? Dann hat er sich vorgestellt, dass er was liest. Die Buchstaben erschienen auf dem Bildschirm und flossen direkt in den Schredder rein. So, ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, bevor bei dir die Karaoke-Maschine losgeht. Weißt du, was die Ursache war? Buchstaben hat er gänzlich ausgeblendet. Die interessieren ihn nicht. Es sind Zahlen. Er muss zählen. Er hat die Punkte gezählt auf meinem Halstuch, er hat die Bücher gezählt im Bücherregal. Und zählen gibt ihm Sicherheit. Zählen heißt für ihn, ich halte es aus. Achtung, der Schmerz ist vorbei. Das hat er mir so gesagt. Hä? Wieso ist der Schmerz vorbei, wenn du zählst? Und dann haben wir geguckt, das Gefühl war so ein schwarzer Knäuel, ganz ein großer schwarzer Knäuel, so unter dem Brustbein. Da habe ich gesagt, ich möchte wissen, seit wann der da ist. Und dann sind wir im Lebensfilm gucken gegangen. Und dann hat sich herausgestellt, dass er mit knapp 4 Jahren eine, man weiß heute noch nicht genau, was es war, eine Hautkrankheit hatte, wo er am ganzen Körper ganz stark entzündete Pusteln gekriegt hat. Und medikamentös, also mit Salben oder mit Tabletten, hat man das nicht unter Kontrolle gekriegt. Und so musste er über viele Monate beim Kinderarzt jede einzelne Pustel unterspritzen lassen. Und das Medikament musste langsam gespritzt werden und brannte wie die Hölle. Und der Kinderarzt hat zu diesem kleinen Jungen gesagt, zähl auf 10, nach 10 tut nichts mehr weh. Und seither zählt er. Alles, was über 10 ist, fühlt sich für ihn gut und sicher an. Alles, was für ihn unter 10 ist, ist Blödsinn. Also das dann spürt er diesen Schmerz. Und Buchstaben machen sowieso überhaupt nichts gut. Und diese Angst, diesen Schmerz von damals, den mussten wir verarbeiten, dass er aus dem Zählen rauskommt und spürt, es ist jetzt gut, ich brauche nicht mehr zu zählen. Und das war eine Ursache, die hätte ich im Leben nicht erwartet. Wirklich nicht. Und ich war auch während der Sitzung, als er mir das erzählt hat, habe ich gedacht, ja, das ist ja abartig. Welcher Kinderarzt spritzt einem quasi als knapp Vierjährigen 200 Nadeln in den Körper? Und da habe ich gedacht, der erzählt mir Mist. Aber wir arbeiten trotzdem damit. Und im Nachgespräch habe ich das der Mutter gesagt und sie, das hätte sie nie gedacht, dass das so eine Auswirkung gehabt hätte. Und es war tatsächlich genauso. Er musste wirklich subkutan Medikamente unter diese Pickel und Pusteln und was es auch immer war, spritzen, dass das abheilte. Und das war die
Ja.
Ursache.
Er
Und
war
im
die
Moment, wo er
ganze
gemerkt hat,
Zeit angespannt, die ganze Zeit am Zählen, die ganze Zeit wirklich diese Schmerz wie am Verarbeiten. Das ist, weißt du, was das für ein Stress ist?
ja, abartig,
Boah.
abartig. Und deshalb so viele Zahlen im Zahlenzimmer. Und da habe ich gesagt, du, kein Wunder, wenn du dich so an die Zahlen klammern musst, dass die Buchstaben einfach geschreddert werden. Das wäre viel zu viel für dich. Und wir hatten das am Schluss dann der Sitzung, war das dann wirklich so, dass Buchstaben, die kamen, blieben. Die blieben plötzlich und konnten abgespeichert werden. Und die Sitzung war, was ist heute, Freitag, vorgestern? Und ich bin extrem gespannt. Extrem gespannt. Ab Montag hat er wieder Schule. Jetzt hatten sie Sportferien. Und ich bin wirklich gespannt, was das Feedback ist in der nächsten Sitzung. Aber das war extrem spannend. Zählen und sich sicher
Echt.
fühlen.
Ich hab da alles mit visualisiert. Weißt du, ich habe so alles und was kommt und so. Und ich versuche dasselbe, weißt du, wenn
Ja,
ich
ja.
jetzt die Sitzung geleitet hätte, was hätte ich als nächstes getan? Das war echt, echt spannend, so das mit zu visualisieren.
Ja.
Und dann einfach, aber es ist wirklich so, ich kann ihn total vorstellen beim Fixieren und am Zählen. Und
Du?
dann, oh, das war wie
Logisch.
ein Tick. Also, wie du
Natürlich.
es erzählt hast, so, ich musste, oh, jetzt bin ich entspannt. Und dann wieder, oh,
Ganz klar.
und dann wieder, oh, jetzt bin ich wieder entspannt.
Ja.
Oh, der
Und
Arme.
weißt du, es war so überraschend, weil du kennst das, oft kommen so Kinder und dann weißt du einfach, die sind nicht motiviert und darum konzentrieren sie sich nicht. Oder ein Fach ist so anstrengend und deshalb lässt man es lieber so ein bisschen schlittern. Und also auf diese Ursache wäre ich so nicht gekommen. Aber das war wirklich spannend und dieser Moment in der Praxis, wo mir das wie Schuppen von den Augen fiel, was er da macht mit diesem Zählen, da hat sich für mich alles erklärt. Also es ist
Ja.
ganz, ganz cool. Ich
Ja.
bin wirklich gespannt, ich sag's dir dann, ob er in der Schule nicht mehr so verpeilt ist.
Das ist echt spannend, weil,
Ja.
boah, aber das spürt man einfach. Manchmal sind es so recht extreme Fälle, wo man merkt, da muss man einige Schritte machen, um zu diesen Antworten zu kommen.
Ja.
Und manchmal bei mir jetzt in die Sitzung vorher, wo ich erzählt habe, war es einfacher. Aber trotzdem, es ist genau das Fundament vom Anliegen, was dann alles darauf aufgebaut wurde. Also das
Genau.
Verhalten wurde
Ja.
darauf aufgebaut, zusätzliche Gefühle, die indirekt jetzt mit dem Gefühl verwandt sind, die wurden dann darauf aufgebaut. Und
Ja.
wenn man wirklich dieses Fundament findet, dann kann Unglaubliches passieren. Und wir haben ja in unserem Logo diesen Labyrinth. Und
Genau.
genau deswegen, unsere Arbeit ist so viel Antworten zu bekommen, dass wir die Mitte finden. Weil die Mitte, wir sind ja nur halbweg. Wir wissen jetzt, an was es liegt. Wir haben die Fundament gefunden und trotzdem müssen wir uns durch dieses Labyrinth noch auf
Genau.
die andere Seite herausarbeiten. Und das ist das, was die Sitzung so spannend macht. Und das Gefühl von, ich weiß es, du spürst haargenau, wenn du in der Mitte bist.
Ja,
Gell, in diesem Moment, als du
ist
gewusst hast, jetzt weiß ich es, dann warst du in der Mitte von diesem Labyrinth und dann war es einfach nur noch, komm, wir finden den Weg noch heraus, schließen es ab.
es war ganz, ganz cool, wirklich. Es war wirklich cool. Also ich freue mich auf die nächste Sitzung mit ihm. und mal gucken, was da rauskommt. Aber ich bin ziemlich sicher, ich sehe der, ich sehe den, ich sehe den, den dann das letzte Mal. Ich glaube nicht, dass der mich nochmals braucht.
Das spürt man, gell? Eben,
Schade,
wenn man
aber.
wirklich diesen Kern gefunden hat. Und das ist es ja. Da kann man nicht jahrelang eine Beziehung aufbauen, aber trotzdem.
Aber weißt du was?
Wenn 5 Jahre später dein Anliegen ist, an wem denken
Genau.
Sie? Aha, an Frau
Genau.
Diebendorfer.
Genau, es ist so. Ganz genau so ist es. Ach ja, du siehst, hä? Es läuft. Es läuft und wir haben spannende Fälle und spannende Kinder und Erwachsene. Ich habe auch ganz spannende Erwachsenensitzungen gehabt in den letzten 3, 4 Wochen. Wirklich cool. Aber das dauert jetzt heute zu lange. Aber es macht einfach Spaß. Ich mag es, mit all diesen Altersgruppen zu arbeiten. Da hast du einfach eine Vielfalt an Situationen und Auslösern und jedes Mal lernst du weiter und machst eine neue Erfahrung. Das ist halt einfach, das ist das Schöne an dieser Arbeit. Ja.
Du
Und du
sagst
darfst
es.
in Vietnam draußen, oder? Ich meine, genau, jetzt da draußen,
Genau, wie du
Bühne.
merkst, es wird langsam, ich zeige dir kurz, es wird langsam dunkel und
Okay.
die Mucken kommen langsam. Also,
Ah.
ich bin da am Kratzen, am Machen, weil jetzt werde ich richtig attackiert. Du nicht? Bei dir ist
Nein.
ja 11 Uhr irgendwie und bei mir
Bei
ist es
uns ist
schon
12 bei
12
mir.
Uhr, bei mir ist jetzt 6.
Ja,
Also.
genau.
Gut.
Ja, so ist das halt, wenn man auf Reisen ist, ist der Tag kürzer, beziehungsweise kriegt man früher die Mücken ab. Also über Mücken können wir hier jetzt gerade noch nicht klagen. Die liegen noch im Kälteschlaf und ich hoffe, dort bleiben sie auch.
Ja, also ganz ehrlich, ist schön, dass Sonne und Wärme, aber die Mücken muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Da würde ich schon lieber wegen die Mücken jetzt in der Schweiz sein, aber
Ja.
naja, gell?
Naja, du, man kann nicht alles haben. Und so gehen wir ins Wochenende. Weißt du
Ja.
überhaupt, was für Wochentage ihr habt da in der Ferne, im Grünen, in der Wärme?
Ganz
Hat
ehrlich,
man da
nicht.
Wochentage noch auf dem
Nein, ich musste Chris immer wieder fragen, was ist heute? Ist heute Donnerstag? Ist Freitag? Also man verliert wirklich den Überblick nach ein paar
Aber
Wochen, ja, auf jeden
fragst
Fall.
du da den Richtigen? Er fragt ja meistens mich, was ist jetzt heute für ein Tag? Also, er hat das ja oft auch in der Schweiz nichts auf dem Schirm. Du darfst mir
Genau.
jederzeit ein WhatsApp
Mach
schicken, wenn
ich.
du weißt, wo du bist, wie
Mach
spät
ich.
es ist und was für ein Wochentag.
Was würde ich ohne Claudia tun? Hä?
Das würde
Was?
mich
Was?
auch mal interessieren.
Ah,
Nee,
super.
super, du.
Also.
Ich freue mich. Ich bin gespannt, ob ihr, wenn wir uns nächstes Mal sehen, noch da seid oder schon wieder woanders. Lasst euch treiben. Viel Spaß
Genau.
dabei.
Danke, danke. Ich wünsche in der Praxis viel Erfolg und ganz spannende Momente und ja. Alles
Danke.
Gute in der Schweiz.
Gleichfalls nach Vietnam. Tschüss.
Tschüss, Claudia, ciao.
Ja, ciao.